Gott sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das uns Gott heute schenkt für diesen Sonntag, ist ein einziger Vers aus dem Galaterbrief. Im 5. Kapitel hören wir auf den Predigtvers. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ich lese den Vers noch einmal. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für dieses mutmachende, frohmachende Wort der Freiheit, das du uns schenkst für diesen Sonntag, das du uns schenkst für unser Leben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du es einem jeden Einzelnen öffnest, der jetzt diese Predigt hört, damit er das ganz neu hört und versteht für sein Leben, was das bedeutet, dass du ihn befreit hast. Herr, ich möchte dich bitten für diese Predigt, dass du sie an uns allen segnen wollest. Also wollen wir dich miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, wer in diesem Monat, dem August 2011, aufmerksam Fernsehen geschaut hat, der wird immer wieder Bilder gesehen haben von Menschen, die befreit wurden, die unter Knechtschaft standen, die bedrückt wurden und die frei wurden. Da war zunächst zu Beginn des Monats das Denken an den 50. Jahrestag des Baus der Mauer. Und im Zusammenhang mit dem Bau der Mauer wurde dann immer wieder auch dann gezeigt, nicht wie dann die Mauer im November 89 fiel, wie die Tore aufgingen. Und da freut man sich heute noch mit, wenn man da sieht, wie die ehemaligen Bürger der DDR dann rausströmten aus den geöffneten Mauern und einfach nur geschrien haben, sich gefreut haben. Da war pure Freude und Jubel über die Freiheit, die man auf einmal gewonnen hat, die einem zugefallen war. Und wenn Sie in der letzten Woche Fernsehen geschaut haben, so ging fast jede Nachrichtensendung los mit diesen Berichten aus Libyen, wo da nach über 40 Jahren endlich dieser furchtbare Despot nun weggejagt wird. Ganz zu Ende ist es noch nicht, aber in dieser Woche ist nun Tripolis befreit worden. Und da standen sie dann da und da hat man das gesehen, diese jungen Menschen zum Teil, die jungen Männer mit ihren Kalaschnikows in den Händen halt, nicht? Zum Teil sehr bedrohlich, sehr fremd anmutend, aber eins war denen abzuhören, die haben gejubelt. Die waren froh, endlich Freiheit, endlich frei von diesem Despoten. Und das ist immer so, wenn man das Gefühl errungener Freiheit spürt, da jubelt man, da ist man glücklich. Und das wünsche ich mir für diese Predigt, dass wenn ich das Amen nachher gesprochen habe, dass sie neu auch erfüllt sind mit Jubel und Dank über die Freiheit, die ihnen, die dir, unser Gott und Herr in Jesus Christus geschenkt hat. Und von dieser Freiheit möchte ich heute kündigen. Ich darf hier verkündigen von dieser Kanzel, von den Freiheiten, die Gott dir in Jesus Christus geschenkt hat. Er hat dich erstens befreit von der Knechtschaft dieser Welt, zweitens von der Schuld der Sünde, drittens vom Zorn Gottes, viertens hat er dich befreit vom Tod und fünftens hat er dich befreit zum freien Zugang zu ihm. Ich möchte als erstes etwas dazu sagen, dass du befreit bist von den Knechtschaften dieser Welt. Erste Gebot, da nehme ich ja immer wieder Bezug drauf, was ganz wichtig ist, da sagt uns unser Gott und Herr, ich bin der Herr, dein Gott, und dann kommt es in diesem Nachsatz, der dich da aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Das ist schon im ersten Gebot, wir haben einen Gott, der uns befreit aus den Knechtschaften. Wenn man die Gebote mit den Konfirmanden bespricht, dann sind die Helleren im Konfirmandenunterricht sofort da und die sagen dann, hallo Pastor Latzel, aber da war ich nicht dabei. Ich war noch nie in Ägypten, also kann ich ja hier nicht gemeint sein. Das ist immer gut, wenn die so mitdenken, denn dann kann man weiter mit denen sprechen. Dann erläutert man denen als Pastor, dass das natürlich einmal für Israel war, vor 3.500 Jahren knapp. Aber dann erklärt man denen auch, das gilt auch für uns heute, dass Israel ein Bild für uns ist und dass auch wir herausgeführt sind aus Knechtschaften. Und wenn man denen dann so einen Arbeitsauftrag gibt und sagt, nun sagt mir mal, was es für Knechtschaften gibt, dass man immer wieder erstaunt, wie klar da auch schon 13- und 14-Jährige denken können. Und dann schreiben die das auf oder machen es auf ihre Collagen drauf, nicht? In welchen Knechtschaften wir heute leben. In der Knechtschaft des Geldes. Oder war ja in den letzten Wochen auch viel von die Rede, nicht? Knechtschaft des Geldes, das haben auch einige von uns gespürt, nicht? Die Knechtschaft des Geldes, nicht? Der Finanzmarkt drum abzuschmieren halt, nicht? Und da kommen die Ängste hoch. Warum denn? Wenn ich frei bin vom Geld, brauche ich keine Angst zu haben. Aber wenn ich unter der Knechtschaft des Geldes stehe, dann wird mir da Angst und Bange. Da gibt es die Knechtschaften der Süchte, der Alkoholsucht, Drogensucht, der Sexsucht. Da kann man sich rein verlieren. Das kann einen versklaven, das kann ganze Leben zerstören. So bedrohlich und bedrückend kann das sein. Da gibt es die Knechtschaften, in denen man lebt und unter irdischem Unrecht leidet, so wie die Menschen in Libyen oder vielleicht kleiner und runtergesetzt, an einem Arbeitsplatz, an einer Schule, wo man unter dem Unrecht von Menschen leidet, die einem Schlechtes wollen. Oder vielleicht auch in der Familie, an einem Ehepartner, der einen unterdrückt. Es gibt so viele Knechtschaften. Es gibt vor allen Dingen immer wieder auch die Knechtschaft der eigenen Ich-Sucht. Wenn das Ich zum Herr des Lebens wird und wir unseren eigenen Ansprüchen immer wieder hinterherlaufen und mit nichts zufrieden sind und nicht dankbar. Es gibt so viele unterschiedliche Knechtschaften in dieser Welt. Aber wisst ihr was? Aus all dem hat uns Gott, der Herr, befreit. Ägyptenland, im ersten Gebot, steht für unsere Knechtschaften, unter denen wir stehen und leiden. Der Herr hat uns daraus befreit. Egal, wie die Knechtschaft deines Lebens aussieht, egal, was dich versklavt, was dich unterdrückt, es gibt einen größeren als das, was dich unterdrückt und was dich versklavt. Gott, unseren Herrn in Jesus Christus. Und er hat dich frei gemacht. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Und wer im Glauben das angenommen hat und das gefühlt hat, frei geworden sein, wenn der Geist das erste Mal zu einem gekommen ist, wenn er eine Wiedergeburt erlebt hat, dann hat man das gemerkt, diese Freiheit, die ich als Christ habe. Aber dann neigen wir, wie das Volk Israel zu, obwohl wir befreit sind, sehnen wir uns immer wieder zurück nach den Knechtschaften. Das Volk Israel in der Wüste ist befreit, der Pharao ist zerstört, dann meckern sie den Mose immer und immer und immer wieder an, wären wir doch in Ägypten geblieben, hätten wir wenigstens Gräber gehabt und dann wollen sie zurück nach Ägypten. Und so sind wir auch, wir Menschen, die wir Jesus Christus kennen. Leider sehnen wir uns auch immer wieder zurück nach unseren Knechtschaften. Aber davon sind wir befreit und Gott warnt uns hier, wir sollen uns nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen lassen. Denn egal, was uns hier verknechtet in dieser Welt, das meint es nicht gut mit uns. Nicht das Geld, nicht unsere Alkoholsucht, nicht unsere Sexsucht, nicht unsere Eigensucht, nicht die Menschen, die uns tyrannisieren. Und wir sollen uns da nicht drunter geben. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Martin Luther hat 1520 ein ganz wichtiges Buch geschrieben. Ist immer so, als Pfarrer wird man immer so gefragt, auch von Gemeindeglieder, haben Sie das gelesen, haben Sie das gelesen? Und dieses und ganz vieles. Und jedes Jahr gibt es immer mehr und tausende von neuen Büchern strömen auf den christlichen Markt. Und nicht alles ist besonders gut. Und die richtig guten Bücher, die hat fast keiner gelesen. Das sind die reformatorischen Kernschriften. Und eine dieser Kernschriften, das ist das Buch von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520. 30 Thesen zur Freiheit eines Christenmenschen. Da sagt er in der ersten These etwas ganz Wichtiges. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Das was toll ist, wenn man das erlebt hat in Jesus Christus. Und dann kann man auch leben in dieser Welt mit all ihren Sklavenhaltern, mit all ihren Herren, die uns da versklaven wollen. Aber wenn man das gemerkt hat in Jesus Christus, dass man frei ist, dann ist man frei von all diesen Dingen und niemanden untertan. Das möchte ich dir neu zusprechen, dass du die Möglichkeit hast, darin zu leben. Nicht in den Knechtschaften, die dein Leben bedrücken und klein machen. Nein, du bist von Jesus Christus befreit zur Freiheit. Lebe in dieser Freiheit von den Knechtschaften dieser Welt. Ein zweites, wovon unser Herr und Gott uns befreit, von der Schuld der Sünde. das müssen wir zunächst einmal nochmal ganz klar und deutlich sagen. Wir alle, die wir hier sind, der Pastor Latzl als erstes, wir sind Sünder. Wir sind Sünder und ermangeln der Ehre und des Ruhmes, den wir eigentlich vor Gott haben sollten. Wir können gar nicht anders als zu sündigen. Das haben wir schon Kindesbeinen aufgetan, 1. Mose 8. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also wenn Sie mal gefragt werden, ist denn der Mensch gut oder böse? Das ist ja auch so eine philosophische Frage. Da gibt es nichts nachzudenken. Die Schrift sagt da eindeutiges: Alle sind böse. Und auch wenn Sie jetzt denken, nee, also meine Mutter nicht und meine Ehefrau auch nicht. Die war immer nur gut, so ein herzensguter Mensch. Alle. Allesamt böse. Alle sind Sünder. Und nicht nur die Mutter, der Vater, die Kinder. Wir. Ich bin Sünder. Wir sind Sünder. Und das muss man richtig erlebt haben, dass man die Sünde spürt, dass man sagt, ich leide auch darunter. Weil wenn man das nicht erlebt hat, dann hat man nicht verstanden, worum es am Kreuz gegangen ist. Der Sünde sollt ist der Tod. Und wenn ich das erlebt habe, dass ich Sünder bin, wenn mir das richtig bewusst geworden ist durch den Heiligen Geist, dann werde ich das Kreuz als Befreiungswerk verstehen. Sonst bleibt mir das letztlich verschlossen. Ich muss meine eigene Sündhaftigkeit verstanden haben, um das Kreuz als Befreiungswerk auch wirklich jubelnd anzunehmen. Echte Bekehrung zum Christen gibt es nicht ohne die tiefe Depression, über das tiefe Verzweifeltsein, über die eigene Schuld, die eigene Sünde. Wir haben eben gesungen, und freut euch, liebe Christengemeinde, diesem Lied auch von Luther, hat Luther nochmal seinen Glaubensweg nachgezeichnet. Auch das Lied lohnt sich zu lesen. Da ist es in der zweiten Strophe: Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein. Die Sünd hat mich besessen. Die Sünde hat Luther besessen. Die Sünde besitzt uns alle, solange wir nicht unter das Kreuz gekommen sind. Aber wenn wir unter das Kreuz gekommen sind, dann sind wir frei. Und davon will ich heute sprechen. Ich will euch jetzt nicht nochmal deutlich machen, was ihr für Sünder seid, aber es muss trotzdem vorweg nochmal gesagt werden, um euch deutlich zu machen, das ist zwar unsere anthropologische Grundbestimmtheit, dass wir Sünder sind, aber damit bleibt die Bibel nicht stehen, denn wir sind befreit von der Schuld der Sünde. Durch Jesus Christus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel deutlich machen. Also nehmen wir mal an, du wärst richtig hoch verschuldet. Also dein Häuschen, in dem du wohnst, da sind Hypotheken bis zum Umfallen bei der einen Bank, bei der anderen Bank. Dein Auto ist nur auf Kredit gekauft, nicht? Und jetzt bist du auch noch arbeitslos geworden. Bei den Nachbarn hast du dich auch verschuldet. Die ganze Familie hast du schon angepumpt. Du weißt nicht mehr ein noch aus. Du kannst die Raten nicht mehr zählen. Du bist richtig verschuldet. Du hast kein Geld mehr für das Essen deiner Kinder. Nichts mehr. Es ist ganz furchtbar. Und auf einmal klingelt es abends an deiner Tür. Du machst die Tür auf. Da steht eine ältere Dame vor der Tür und die sagt: Hallo, mein lieber Neffe, ich bin deine verschollene Tante aus Amerika. Du bittest die rein, du hast eine Tasse Kaffee gebracht und als erstes sagt ihr dir: Weißt du was, ich bin mehrfache Milliardärin und ich wollte jetzt meinen Verwandten was Gutes tun. Ich komme jetzt, um all deine Schulden abzulösen. Und ich sage: Wie? Nein, bring mal alles, was du an Schulden hast. Ich habe gehört, dir geht es finanziell nicht so gut. Und dann bringst du das, was beim Bankhaus Nehlmeier ist, das, was bei der Sparkasse ist, bei der Deutschen Bank, dann erzählst du auch vom Nachbarn alles. Und nicht nur, dass die alle Schulden bezahlen, die sagt doch auch, für zukünftige Dinge brauchst du keine Schulden mehr zu machen. Ich lasse dir genug Geld da. Frei von den Schulden. Wie würden wir uns fühlen? Wenn wir erstmal die Last gespürt hätten, jetzt wären wir glücklich und dankbar. Und so wie in diesem Beispiel, was ich Ihnen gerade konstruiert habe, so ist es mit deiner Sünde. Du hast unglaublich viel Schulden bei Gott. Für all das, was schiefgegangen ist. Hast vielleicht keine Menschen umgebracht, nie deine Frau betrogen. Und trotzdem ist dein Sündenkonto riesengroß. Aber dieses Sündenkonto ist getilgt durch das Blut Jesu Christi. Und wann immer du zu dem hinkommst und sagst: Herr, bitte vergib mir, puff, ist das weg. Genauso wie bei so einer Erbtante. Nicht, da darf man dann, wenn so eine kommen würde, und sagt: Ich zahle alle deine Schulden, dann darf man die Schulden nicht verheimlichen und sagen nach dem Motto: Ich bringe nur Bankhaus Nehlmeier und nur, was weiß ich, die Deutsche Bank, aber Sparkasse behalte ich für mich. Dann bleibt die Schuld bei der Sparkasse bestehen. Nein, da sagt man natürlich alles, was noch da ist. Und so ist es bei Gott. Wenn wir da hinkommen und ihm unsere Schuld bekennen, dann werden wir frei davon. 1. Johannesbrief heißt es: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann sind wir frei. Frei von aller Schuld. Und darüber darfst du Sünder, darüber darf ich Sünder mich einfach nur freuen. Dass ich befreit bin von dem, was ich falsch mache. Da, wo ich Gott enttäuscht habe, davon macht mich Jesus Christus frei. Du bist befreit von der Schuld der Sünde. Ein drittes, du bist befreit vom Zorn Gottes. Viele Menschen heutzutage in diesem 21. Jahrhundert haben Angst vor dem, was kommen wird. Eine große Angst in diesem Jahr ist die Angst vor Atomkatastrophen. Sehen Sie auch immer wieder, nicht an allen Fenstern, an vielen Fenstern und an Autos klappt wieder Atomkraft. Nein, danke. Weil Leute Angst haben vor dem, was passieren kann. Wir haben das so ein bisschen erlebt in Fukushima in Japan Anfang des Jahres. Die Leute haben Angst vor Atomkatastrophen. Und das wäre tatsächlich schlimm, wenn irgendwie Unterweser oder Krümmel in die Luft fliegen würde halt. Nicht, dann würde es uns schlecht gehen. Andere Leute haben Angst vor den Folgen der Erderwärmung. Das, was uns viele Physiker und Geologen prophezeien, nicht, dass das Meerwasser steigt, dass das, was ich, 1,5 bis 2 Meter in 100 Jahren mehr sind und dass dann einfach viele Städte untergehen. Da haben Menschen Angst vor der Erderwärmung. Und auch Geld habe ich eben schon angesprochen, Finanzkrisen. Davor haben Menschen Angst und das ist ja alles nicht unrealistisch, das kann ja passieren. Mega-Inflation, vielleicht kollabieren doch alle Märkte halt. Da gibt es viele Ängste vor Szenarien, die entstehen könnten im nächsten Jahr, in 10 Jahren, in 50 Jahren. Die sind alle mehr oder weniger berechtigt, diese Ängste. Aber bitte, liebe Brüder und Schwestern, glaubt mir eins. Diese ganzen Ängste, die sind Kindergeburtstag. Kindergeburtstag gegen das, was dieser Welt wirklich droht. Nämlich der Zorn Gottes. Ob die Erderwärmung kommt oder nicht, sei mal dahingestellt, als ob die Pole schmelzen. Ob nun irgendwann einmal ein Atomkraftwerk in die Luft geht, das wissen wir alle nicht. Und wir wissen auch nicht, wie sich die Finanzkrise entwickelt. Aber eins, das können wir ganz genau wissen, dass über diese Welt der Zorn Gottes drüber gehen wird. Gott ist ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Ja, das ist er. Aber auch ein Gott des Zornes. Ja, da sagen die Leute mal, ist im Alten Testament, da sage ich, habt ihr die Bibel gar nicht gelesen? Das ist das, was immer und immer und immer und immer wieder im Neuen Testament und auch im Alten Testament gesagt wird. Dass Gott ein Gott des Zornes ist, Johannes der Täufer, als da die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm kommen, Matthäus 3, da sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Römer 1, Vers 18. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart werden über alles gottlose Wesen, über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Epheser 5, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. 1. Thessalonicher 2 richtet sich an Menschen, die das verboten haben, dass das Wort verkündigt wird, indem sie, um das Maß ihrer Sünden allerweg voll zu machen, uns wehren, den Heiligen zu predigen, ihr Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Oder lesen Sie mal eine Offenbarung, da wo uns Gott sagt, ein Stück weit Einblick gibt daran, wie es werden wird. In den Kapiteln 15 und 16, wenn die Zornesschalen Gottes über diese Welt ausgegossen werden. Die Zornesschale Gottes werden über diese Welt ausgeschüttet. Da heißt es, da kommen unglaubliche Trockenheiten, da kommt Hitze, da kommt Blut, da kommen Geschwüre. Da werden die Hälfte der Menschheit sterben. Das sind ganz furchtbare Gerichte, die zu tun haben mit dem Zorn Gottes. Der kommt. Aber, und das ist das Wunderbare, ich, Olaf Latzel, bin davon befreit. Ich habe davor keine Angst, weil ich befreit bin durch Jesus Christus. Ich bin befreit vom Zorn Gottes. Johannes 3 lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ich habe in meinem Leben nichts zu bringen, aber eins, das kann ich sagen. Ich glaube an Jesus Christus. Ich vertraue Jesus Christus. Ich folge Jesus Christus nach. Denn dieser Jesus Christus hat mich befreit vom Zorn Gottes, der über allen Menschen steht. Und da freue ich mich einfach drüber. Deshalb machen wir übrigens auch Evangelisation in 2 Monaten hier bei uns in der Kirche. Weil wir nicht wollen, dass Menschen unter dem Zorn Gottes bleiben. Wir wollen ihnen erzählen von der Freiheit, die es gibt. Wir machen kein Symposium zu den drohenden Finanzkatastrophen oder zur Erderwärmung, sondern wir wollen von dem Realen sprechen, vom Zorn Gottes und von der Rettung, von der Freiheit, die es davon gibt, in Jesus Christus. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt in Libyen wohnen, Sie wären libyscher Staatsbürger und Sie wären in einem der wenigen Dörfer noch, wo Gaddafi Einfluss hätte. jetzt kämen Gaddafis Schergen in dieses Dorf hinein und die würden dieses Dorf halten und sie würden weiter unter diesem Gaddafi leiden, der jetzt erst recht zornig wäre und er würde seinen ganzen Wahnsinn an dem Dorf auslassen. Was wäre das für ein furchtbares Szenario? Aber wie gut, wenn sie dann davon befreit würden. Und glauben Sie mir, der Zorn von so einem verrückten arabischen Führer ist nichts gegen den Zorn Gottes, der über diese Welt kommen wird. Aber wir in Jesus Christus brauchen den Zorn Gottes nicht zu fürchten. Wir sind befreit. Halleluja. Halleluja. Und ich hoffe, dass heute Morgen alle, die hier sind und auch alle, die uns jetzt zugeschaltet sind über Internet, dass sie wirklich an Jesus glauben und bei ihm sind, damit sie dessen ganz sicher sind, dass sie mit dem Zorn Gottes nichts zu tun haben. Wehe, wehe den Menschen, die unter dem Zorn Gottes bleiben. Und wohl denen, die verschont werden vom Zorn Gottes durch das Blut Jesu Christi. Von diesem Zorn bin ich frei und da danke ich meinem Herrn und Gott für. Ein viertes, wovon man befreit ist, wenn man Jesus kennt, wenn man an Jesus glaubt, man ist befreit vom Tod. Der Tod, liebe Brüder und Schwestern, er schwebt über unserem Leben wie ein Damoklesschwert. So, ihr kennt diese Geschichte, denke ich, aus dem ehemaligen Italien, aus Syrakus. Da lebte ein König mit Namen Dionysus und der hatte einen Günstling, jemanden, den er sehr gern mochte, den Damokles. Und dieser Damokles, der hatte ein ganz gutes Verhältnis zu dem Dionysus, aber der war schon so ein Regent, so ein ganz knallharter, der alle Macht in seinen Händen hielt. Und er beneidete diesen Dionysus um seine Macht und all den Reichtum, den er hatte. Und das kriegte der Dionysus mit und dann wollte er dem Damokles eine Lehre erteilen. Nämlich, dass all der Reichtum und all die Pracht, dass das alles nur vergänglich ist. Und dann lud er eines Tages den Damokles ein zu einem Festmahl und auf dem Festmahl ließ er die besten Speisen auffahren. Er setzte ihn auf den besten Platz. Die schönsten Frauen brachten ihm den Wein und all die Dinge. Das war ganz was Wunderbares und der Damokles freute sich an all der Pracht, die er jetzt genießen durfte. Ein Festmahl ausgerichtet wie bisher noch nie da. Und wie er gerade anfangen will, das alles zu genießen, zu essen und zu trinken, sich zu erfreuen an den Musikern, da weist der Dionysus ihn hin auf ein Schwert, das über seinem Kopf hängt. In mehreren Metern Höhe hat er ein Schwert aufhängen lassen an einem Pferdehaar. Ganz dünnes Haar. Und das droht jeden Moment zu reißen und runterzuschlagen und ihn zu durchbohren. Und in dem Moment, wo der Damokles dessen bewusst wird, dass da ein Schwert über ihm hängt, dass auf einmal alle Freude weggeblasen. Da hat er nämlich nur noch Angst zu sterben. Da kann er sich nicht mehr freuen an dem tollen Wein, an den Frauen wiederkommen und an dem Essen. Nein, da ist nur noch die Furcht. Wisst ihr, so ist es auch mit unserem Leben. Wir leben alle unter dem Damoklesschwert des Todes. Früher oder später reißt unsere Lebenslinie. Und da kann man zwei Dinge mit tun. Man kann das erstens als irdischer Mensch verdrängen. Das machen die meisten Menschen. Die verdrängen das einfach. Die nehmen das gar nicht wahr, die Gefahr, unter der sie leben, wie zunächst dieser Damokles auch war. Oder aber, man nimmt es ganz besonders wahr, dann wird man total verzweifelt und auf einmal hochguckt, hat man gar keinen Spaß mehr dran an dem, was vor einem ist. Das sind die beiden irdischen Möglichkeiten, wie man mit dem Damoklesschwert des Todes umgehen kann. Aber es gibt auch noch einen dritten Weg. Man kann an Jesus Christus glauben. Und dieser Jesus Christus befreit einen dann von der Macht des Todes. 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben die Freiheit vom Tod, liebe Brüder und Schwestern. Wir alle müssen in den Tod. Früher oder später kommt das biologische Ende unseres Lebens. Aber wir werden nicht tot bleiben. Wir werden unmittelbar, wenn wir an Jesus glauben, weiterleben für alle Ewigkeit in einer Herrlichkeit, die viel besser, größer und schöner ist, als ich sie mit Worten beschreiben kann. Aber heute schon freue ich mich darüber und freue mich, dass ich in meinem Leben Freiheit vom Tod habe. Freiheit vom Tod, den Jesus Christus für mich am Kreuz besiegt hat und in seiner Auferstehung besiegelt hat, dass mir der Tod nichts anhaben kann. Jesus lebt und ich bin Glied am Leib des lebendigen Jesus Christus als Christ. Und deshalb kann der Tod mir nichts mehr anhaben, der Tod ist besiegt. Es werden einige sagen, ja, das ist ja richtig, das weiß ich für mein Leben, aber doch, der Tod ist so eine schwere Knechtschaft. Als mein Kind gestorben ist, als meine liebe Ehefrau gestorben ist, das sind Dinge, die nehmen mich gefangen. Aber wisst ihr, gerade auch da, wenn wir unter so etwas leiden in dieser Welt, kann uns nur eins helfen, die Freiheit vom Tod, die uns Jesus Christus schenkt. Martin Luther, dessen Lied wir eben gesungen haben, nun freut euch, liebe Christengemeinde, das schreibt er nicht aus einem ganz großen Hochgefühl heraus, wo er sagt, jetzt ist alles gut gelaufen, sondern 1520 und so, also seit 1523, als er schreibt, da ist ein ganz schwieriges Jahr der Reformation. Und vor allen Dingen ist eins passiert: In Antwerpen wurden zwei Augustinermönche hingerichtet. Es wurden zwei seiner, er war ja Augustinermönch, zwei seiner Glaubensbrüder, die seine Lehren vertreten haben, dafür hingerichtet. Ihr könnt euch vorstellen, was das mit einem Theologen anstellt, wenn er Lehren verkündigt und Menschen, die diese Lehren glauben und die vertreten, auf dem Scheiterhaufen landen. Das führt Luther in eine tiefe Krise. Aus dieser tiefen Krise heraus, anlässlich dieses Todes, da schreibt er als Eigentherapie dieses Lied. Nun freut euch, liebe Christengemeinde, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in einem mit Lust und Liebe singen. Da macht er sich selber das nochmal deutlich und predigt sich das, dass egal was passiert, Christus stärker ist. Natürlich bedrückt uns der Tod hier und machen wir Todeserfahrungen in unserem Leben. Aber Christus ist stärker als der Tod und er befreit uns vom Tod. Wir brauchen uns da nicht neu die Knechtschaft und das Joch des Todes aufleben zu lassen. Das möchte ich dir auch zusprechen, wenn du vielleicht momentan unter einer Todeserfahrung leidest, weil du einen lieben Menschen verloren hast oder vielleicht auch nur unter einer Todeserfahrung, dass eine Beziehung zerbrochen ist, was auch immer. Christus ist stärker und er hat dich befreit von der Last des Todes. Du musst nur dran glauben und intensiver du dran glaubst, desto weniger stark wird der Tod dich bedrücken und verknechten können. Du bist befreit von Jesus Christus vom Tod. Und ein fünftes und letztes. Du bist befreit zum freien Zugang zu Gott. Ich habe in den ersten vier Punkten davon gesprochen, wovon wir befreit sind. Wir sind befreit von der Schuldlast, wir sind befreit von der Knechtschaft dieser Welt, wir sind befreit vom Tod, wir sind befreit vom Zorn Gottes. Im letzten Punkt möchte ich kurz noch sagen, wozu wir befreit sind. Wir sind befreit zum freien Zugang zu Gott. Durch den Sündenfall, davon berichtet die Bibel, 1. Mose 3, war die Gemeinschaft der Menschen mit Gott aufgelöst. Im Paradies lebten Adam und Eva mit Gott zusammen. Da war ein Einssein mit Gott im Paradies. Und nach dem Sündenfall hat Gott die Menschen aus dem Paradies vertrieben und hat den Zugang zum Paradies, das Paradies als Bild für die Gemeinschaft mit Gott, verriegelt. Er hat einen Cherubim davor gestellt mit flammendem Schwert. Niemand konnte diese Schwelle mehr übertreten. Da war kein Zugang mehr. Dieses Tor war zu, bis Jesus Christus gekommen ist und das Tor neu geöffnet hat. Und hat uns befreit zu einer ganz neuen Freiheit, dass wir durch dieses Tor, durch diese Tür zum Paradies hineingehen können, zur Gemeinschaft mit Gott. Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, der wird selig werden. Und wir sind befreit, durch dieses Tor neu hindurchzugehen. Das, was verschlossen war, der Zugang zum Paradies, der Eingang zur Gemeinschaft mit Gott, der ist offen in Jesus Christus. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir stehen vor dieser geöffneten Tür und dürfen hindurchgehen. Das darfst du wissen für dein Leben. Du bist befreit zum freien Zugang zu Gott ins Paradies. Das ist die Perspektive deines Lebens. Und da musste ich wieder in der letzten Woche in der Predigtvorbereitung daran denken, wie diese Menschen in der DDR vor der verschlossenen Grenze standen, Bornholmer Tor und wo auch immer. Und wo dann ja, 40 Jahre lang, 30 Jahre lang geschlossen war, nichts möglich war. Und auf einmal geht das Tor auf in die Freiheit. Auf einmal kann man durchgehen. Und so ist es mit Jesus Christus. Da war ganz lange der Zugang zu. Aber Jesus hat das Tor aufgemacht. Und wir dürfen, wenn wir an ihn glauben, dereinst in Gemeinschaft mit Gott leben. Fünf Punkte der Freiheit, die Gott dir geschenkt hat, habe ich in dieser Predigt vorgestellt. Und ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, Freiheit ist ein gutes Gefühl. Und habe davon berichtet, von jubelnden Menschen, die Freiheit erlebt haben. Damals in der DDR bei der Öffnung der Grenze. Heute in diesen Tagen in Libyen bei den Menschen, die den Diktator abgeschüttelt haben. Jetzt hat Gott dir neu das durch den Heiligen Geist in dieser Predigt gesagt, dass du zur Freiheit berufen bist, dass er dich befreit hat. Und wenn du das verstanden hast, dann wird in deiner Seele jetzt ein Stück weit Jubel und Freude sein. über das, was der Herr an dir getan hat. Und das wünsche ich dir, dass du das verstanden hast und dass du dich freust über den dich befreienden Gott, der dich zur Freiheit befreit hat. Und in diesem Sinne rufe ich uns nochmal diese frohe Botschaft aus Galater 5 zu. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen